Ich bin kein Prediger, ich bin Geschichtenerzähler, deswegen muss ich was aufschreiben, sonst wird es zu lang. Meine letzte Predigt in Karlsruhe war 80 Minuten lang. Deswegen entschuldigt, wenn ich immer mal in mein Manuskript gucke. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Liebe Geschwister, die ihr euch hier im Rahmen der Evangelischen Allianz versammelt habt. Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist, der da war und der da kommt. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Das war so und das bleibt auch so. Ich bringe euch Grüße aus Berlin. Da gibt es eine Allianz gemeinsam für Berlin. Da gibt es auch eine evangelische Allianz, zu der ich gehöre. Und die feiern jetzt auch ihren Allianz-Gottesdienst und die Allianz-Gebetswoche. Wir alle spüren, es wird sich in diesem Jahr vieles ändern. Es gibt neue Herausforderungen, auch hier in Karlsruhe. Und wir Christen müssen Position beziehen, ja, handeln. Und als Christen der Allianz nicht irgendwie, sondern so wie der, nach dem wir uns ja Christen nennen, nach unserem Herrn Jesus Christus. Die größte unserer Schwächen ist, wenn wir Entscheidungen aus dem Bauch heraus treffen oder einfach uns vom Zeitgeist Angst einjagen lassen. Da wird unser Tun vom Geist der Furcht bestimmt. Wer aber Jesus Christus folgen will, wessen Herr und Meister er ist, der braucht nur ihm zu folgen. Die nächsten Minuten will ich darauf verwenden, um ein Bild zu malen oder euch eine Vision mitzuteilen, damit wir wissen, was jetzt im wahrsten Sinne des Wortes auf uns zukommt und das richtig bewerten und einordnen können. Denn nur dann können wir es besser verstehen und das Richtige tun. In der Heiligen Schrift gibt es zum ersten Mal den Gedanken, dass jeder Mensch als Geschöpf Gottes eine eigene Würde hat. Denn Christus ist für alle gestorben. Diese Würde hebt Unterschiede zwischen uns Menschen nicht auf. Aber sie sorgt dafür, dass ich in dem anderen meinen Bruder und meine Schwester sehen kann und dass die das gleiche Recht auf Leben haben wie ich auch. Im Laufe der Kirchengeschichte haben sich aus dieser Wurzel verschiedene Emanzipationsbewegungen entwickelt, die oft gegen die verfasste Kirche diese Forderung gestellt haben. Da gab es die Französische Revolution, die erstmals in der Menschheitsgeschichte den Bourgeois ein Mitspracherecht sicherte. Allerdings musste diese Emanzipation blutig bezahlt werden. Es gab Tausende von Toten, Diktatur und totale Unterdrückung in Paris. Doch Europa hat insgesamt sein Gesicht verändert. Es wurde kreativer und produktiver. Ganz Karlsruhe stammt aus dieser Wurzel. Liberté, Egalité, Fraternité. Es folgten andere, die Arbeiter und Bauern, die Frauen, die Sklaven. Alle erkämpften sich ihre Rechte. Schließlich emanzipierte sich 1989 ganz Osteuropa. Nur eine große Gruppierung ist noch übrig. Es sind die Menschen aus der nicht westlichen Welt. Sie haben ein Handy und denken global. Sie wissen, jeder von uns kann im Schengen-Raum leben, wo er gerade will, ein Geschäft anfangen, sich Arbeit suchen. Für uns ist das selbstverständlich. Doch es gibt Menschen, die haben diese Freiheit nicht. Und jetzt sind sie dabei, sich diese Freiheit zu nehmen. Das bedeutet, wir leben in einer revolutionären Situation. Die alten Spielregeln werden einfach nicht mehr eingehalten. Neue müssen verhandelt werden. Und es gibt zwei Modelle, wie die Sache ausgehen kann. Blutig, wie Paris 1789, oder unblutig, wie ich es erlebt habe, Berlin 1989. Noch liegen die größten Konfrontationen nicht hinter, sondern vor uns. Denn in Deutschland herrscht ein Asylrecht, das hoffnungslos überaltert und der gegenwärtigen Krise nicht gewachsen ist. Es erkennt nur solche Flüchtlinge an, die aus den Kriegsgebieten kommen oder ihre Verfolgung irgendwie nachweisen können. Nun gibt es aber auf der ganzen Welt keine Folterer, die ihren Opfern ein amtliches Zertifikat mit Stempel und Unterschrift für deutsche Behörden geben. Ich traf einen Syrer. Er zeigte mir seinen nackten Oberkörper. Dort waren die Narben zu sehen von einem Dutzend ausgedrückter Zigaretten. Er wurde nicht anerkannt. In der Begründung stand, die Narben hätte er sich auch selbst beibringen können. Ich traf einen Iraner, der angab, im Land wegen seines Glaubens, christlichen Glaubens, verfolgt worden zu sein. Er wurde nun auf sein Christentum hin geprüft. Der Beamte fragte ihn, wie heißt der Tag zwei Tage vor Ostern? Der Christ antwortete auf Englisch, Black Friday. Der Übersetzer aber war kein Christ und übersetzte deshalb anstatt Karfreitag wörtlich, also Schwarzer Freitag. Der Antragsteller wurde abgewiesen. Er musste erst einen Prozess führen. Nach geltendem Recht und Asylgesetz würden mehr als 80% der Asylbewerber nicht anerkannt werden. Doch hat man in den letzten Jahren wenigstens für viele eine begrenzte Duldung ausgesprochen. Dann wissen die Flüchtlinge allerdings oft über viele Jahre nicht, ob sie bleiben können oder nicht. Dabei gibt es ja außer der politischen Verfolgung noch viele andere Gründe, um ein Land zu verlassen, die alle nicht zu unserem Asylrecht passen. Da ist die große Gruppe von Muslimen, die in der Vergangenheit gehofft hatte, dass in ihren Ländern durch die Einführung der Scharia Gerechtigkeit und Recht über Unrecht und Korruption siegen würde. Gerade der primitive Charakter dieses Steinzeit-Gesetzeswerkes machte ihnen Hoffnung. Doch nun sehen sie, dass sich in ihren Ländern trotz Scharia nichts gebessert hat. Im Gegenteil. Und da bleibt dann nur eine Hoffnung: auf und davon. Da sind die Leute aus den Terrorgebieten. Ich kann nur böse lächeln, wenn ich von gemäßigten Rebellen höre. Da gibt es Kindersoldaten, unglaubliche Grausamkeiten. Ganze Landstriche entvölkern sich, weil man dort einfach nicht mehr leben kann. Da sind auch Muslime, die immer friedlich mit den anderen gelebt haben. Jetzt müssen die Friedfertigen weichen, weil der erweckte Islam sie genauso verfolgt wie Christen und Juden. Und da sind schließlich die Armen. Sie sammeln, damit wenigstens einer von ihnen den Weg nach Europa schafft und sie dann von dort aus unterstützt. Wer es nicht schafft, in Europa Fuß zu fassen, der kann sich aber auch zu Hause nicht mehr blicken lassen. Viele nehmen sich lieber das Leben. Jetzt laufen sie. Sie überwinden alle Grenzen, lassen sich nicht aufhalten. Ihre letzte Hoffnung ist, hier nicht abgewiesen, sondern menschlich behandelt zu werden. Und es liegt an uns, ob wir sie aufnehmen, annehmen, das schöne europäische Leben mit ihnen teilen oder ob wir uns unsere eigenen Totengräber erschaffen. Und das entscheidet sich in diesen Tagen. Denn in jedem Gesicht, was wir hier hinter uns sehen, steht die Frage zu lesen: Gibt es ein Menschenrecht oder habe ich keins? Liebe Mitchristen, die letzte Revolution ist im Gange. Diese Menschen werden zu ihrem Recht kommen, so oder so. Die Frage ist, wie? Und da kommt Karlsruhe ins Spiel. Genauer gesagt, die hier angesiedelten hohen Gerichtshöfe. Denn davon, was Sie in dieser Sache entscheiden werden, wird wesentlich abhängen, wie gut oder schlecht wir durch diese Zeit kommen. Als ich vor 2 Stunden diese Predigt gehalten habe, habe ich eine Vision bekommen an dieser Stelle. Will ich hier ganz kurz einschalten. Ich sah viele von den Menschen, die hier saßen, und ich habe gesehen, wie die wie ein Kordon um diesen großen Gerichtshof, also diesen kleinen Palast, diesen großen Gerichtshof standen. Hunderte, vielleicht Tausende, manche auf den Knien und zum Herrn geschrien haben: Herr, erlaube diesen Richtern nicht, irgendwas zu beschließen, was gegen deinen Willen ist. Und ich habe gemerkt, wie der Herr auf sie gehört hat. Es ist auch interessant, sich mal klarzumachen, wohin diese Flüchtlinge wollen. Es sind die protestantisch geprägten Länder Europas, von denen sie Hilfe erwarten. Es sind sozusagen die Staaten der Evangelischen Allianz. Die Flüchtlinge wissen, wo sie hinwollen, und sie lassen sich nicht irgendwohin verteilen. Sie wollen die gleiche Freizügigkeit, die wir haben. Da gibt es in Europa auch Staaten, wo sie nicht hinwollen. Und da gibt es Staaten, die wollen sie nicht haben. Und dann ist es wie beim Fußball. Es steht dann 2-1. Und deshalb werden sie nach Deutschland einfach durchgewunken. Und ich staune, ich habe viele Jahre gepredigt über das Gleichnis vom großen Weltgericht, Matthäus 25. Und da steht tatsächlich, dass Nationen gerichtet werden. Nicht einzelne Menschen, nicht Kirchen, nicht Parteien, Nationen. Und jetzt, in diesem neuen Jahr, sehe ich, wie unterschiedlich Nationen auf die Ausländerfrage reagieren. Die Polen, die Ungarn, die Bulgaren, selbst jetzt die Leute im Norden, und dass es tatsächlich um Nationen geht. Und da steht auch der Standard, nach dem Jesus Christus immer noch urteilt: Was ihr getan habt, einem dieser meiner geringsten Brüder, das habt ihr mir getan. Was bedeutet das? Unsere Schonzeit ist vorbei. Jetzt ist es Zeit, etwas zu tun. Essen, trinken, heilen, besuchen steht auf dem göttlichen Programm für uns. Und viele von denen, die das tun, die wissen ja noch nicht einmal, wem sie damit eigentlich dienen. Die kennen die Geschichte vom Weltgericht gar nicht, sind also gar keine Christen. Es geht wieder um Kerzen und Gebete, wie 1989 im Osten. Unser Glaube ist gefragt und gefordert. Leider haben wir schon viele der Wunder wieder vergessen, die damals passiert sind. Dass die Mauer ohne Blutvergießen fiel. Dass Deutschland sich vereinigen konnte, obwohl alle unsere Nachbarn das eigentlich nicht wollten. Und wenn mir nach dem allem ein Prophet erzählt hätte, dass eine ostdeutsche Pfarrerstochter, mit der ich manches Mal bei ihrem Vater am Esstisch gesessen habe, dass die Bundeskanzlerin werden würde und dass jener Pastor aus Rostock, der mir eine ziemlich harte Ausbildung in Neubauarbeit verpasst hat, dass der Mensch Bundespräsident werden würde, ich hätte es nicht geglaubt. Wir haben keinen Geist der Furcht und ziehen uns nicht hinter feste Burgen zurück. Wir überlassen diese böse Welt nicht ihrem Atheismus, Liberalismus und ihrer Verlorenheit, denn wir selber sind Sünder und leben davon, dass wir einen gnädigen Gott haben, der uns und diese Welt so nimmt, wie sie ist, und der sie liebt. Darum ziehen wir uns nicht zurück. Und ich sage das ausdrücklich, auch wenn wir alle jetzt bestimmt sind von den Bildern, die aus Köln und Hamburg uns erreichen und den Dingen, die da abgehandelt werden. Und wenn Sie das vergleichen mit dem, was ich erzählt habe, dann sehen wir, wie freundlich unsere Revolution noch ist. Da werden Leute in einen vorzeitigen Ruhestand geschickt, die früher der Guillotine zum Opfer gefallen wären. Diese Bilder werden uns ständig von überall her gesendet. Sie sollen uns unsicher machen, sie sollen uns Furcht machen. Deswegen will ich jetzt etwas erzählen von dem, was ich erlebt habe, weil die Bilder und die Erzählungen, die ihr jetzt hört, die hört ihr eben nur hier und die kommen nicht im Fernsehen. Was ich erlebe ist, dass wir jetzt den Rückenwind des Heiligen Geistes ganz besonders spüren können. Den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Was ich in dieser Arbeit unter den Rechtlosesten der Rechtlosen und Ärmsten der Armen erlebe, das ist das, wonach viele von euch sich schon lange sehnen. Es ist Erweckung. Und es ist noch, sogar noch mehr. Es ist Transformation der gesamten Gesellschaft. Denn Gott selbst ist es, der sich zu dieser Arbeit stellt. Seine Engel sind immer dabei. Und der Heilige Geist selbst wird unser Leiter und Führer und bildet in ganz kurzer Zeit die Menschen aus. Er nämlich will in diesen Heimen selbst präsent sein, wo alle Probleme dieser Welt zusammenstoßen, in dieser Mischung aus Elend und Enge, Stress, Warten und Versumpfen, genau da fängt er an, Reich Gottes zu bauen. Einer von ihnen ist Piquet. Er ist heute hier, unter uns, als einer der ersten Apostel und Flüchtlinge in Deutschland. Er war Christ, lebte aber wie viele aus eigener Kraft und Initiative. Im Erstaufnahmelager ließ er sich nicht zum Gottesdienst einladen, wollte damit nichts zu tun haben. Aber dann hat ihn draußen auf dem Hof das Wort des Evangeliums getroffen. Und ein Mann Gottes hat ihn dort so herzlich umarmt, dass er das einfach nicht mehr vergessen konnte. Piquet war der Chef der Leute aus Kamerun, die in diesem Erstaufnahmeheim war. Am Abend war Party. Drogen, Sex, Alkohol. Da fasste er Mut und sprach mit dem Chef der Kenianer. Und er sagte zu ihm, vielleicht sollten wir weniger feiern und mehr beten. Und der stimmte zu. Da waren sie schon zwei. Aber der Weg zum Starten des Gebetsmotors war steinig. Denn in einem Heim brauchst du für alles eine Genehmigung. Der Antrag der Christen wurde erst einmal abgelehnt. Doch Gebet macht zäh und lässt nicht aufgeben. Da ist kein Platz für Furcht und Verzagtheit. Die beiden Männer beteten einfach weiter und bekamen schließlich einen Impuls. Dann machten sie einen Aushang am schwarzen Brett. Nun wussten es alle. Und in wenigen Stunden kamen mehr als 100 Unterschriften für dieses Projekt zusammen, dreimal in der Woche im Heim zu beten. Das hat dann auch die Heimleitung beeindruckt. So hat es angefangen mit einer alten, zerlesenen französischen Bibel und einer englischen, mit Kinderliedern aus der Sonntagsschule und mit viel Gebet. Gott hat uns gegeben den Geist der Kraft. Es ist die Kraft, die in Jesus war. Es ist die Kraft, die zu Pfingsten vom Heiligen Geist freigesetzt wurde. Es ist die Kraft, die seine Kirche noch immer am Leben erhält und die durch nichts zu überbieten ist. Wenn du diese Kraft nicht hast, bist du in einem solchen Heim verloren. Das lernst du dort ganz schnell. Beispiel. Nach der Evangelisation auf dem Hof lade ich zu Gebet ein. Da steht auch ein Iraner. Möchtest du Gebet? Er nickt. Was ist dein Problem? Ich kann nicht mehr schlafen, seit einer Woche. Warum nicht? Ich war in einem Schlauchboot im Mittelmeer, 3 Tage. Dann Sturm, Wellen, 5 Meter hoch. Nach 3 Tagen kein Trinkwasser mehr, kein Diesel. Hilflos trieb das Boot im Meer, keine Hilfe. Jede Nacht ist meine Seele gestorben. Ich frage zurück, was war am schlimmsten? Der Morgen, wenn wir sehen konnten. Das Boot verlor Luft. Wir warfen die Leichen über Bord. Wir nahmen den Frauen ihre toten Kinder weg und warfen sie ins Wasser. Es war so schlimm, so schlimm. Ich schweige. Er, wenn ich Augen zumache, ich sehe Film. Immer diesen Film. Kann nicht schlafen. Wenn du das hörst, will dich ganz schnell Furcht überfallen. Wir fühlen uns hilflos und wir sind es auch. Aber wir haben einen Herrn, der hilft, den Größten und den Besten. Er tut Wunder gerade unter denen, die sich Arzt und Psychotherapeut überhaupt nicht leisten können. Also bete ich ein kurzes und schlichtes Gebet für ihn. Er bedankt sich und geht kleinlaut davon. Nach einer Woche telefoniere ich mit Piquet. Ich frage nach dem Iraner. Antwort: Der schläft seit 72 Stunden. Inzwischen habe ich ihn wieder getroffen in dem Heim. Und die Leute, die dort sind, die erzählen mir, wenn wir ein Problem haben, gehen wir zuerst zu diesem Mann. So hat Gott aus ihm einen wunderbaren Seelsorger gemacht. Ich könnte jetzt 30 ähnliche Geschichten erzählen, aber ich will mich auf das konzentrieren, was ich in dem Heim erlebt habe, in das Piquet verlegt wurde. Und er wusste noch ganz genau, was ich ihm und allen anderen dort vorher aufgetragen hatte. Denn ich hatte gesagt, wenn ihr verlegt werdet, dann geht sofort zu der neuen Heimleitung und setzt dort fort, was ihr hier angefangen habt. Trefft euch 3-mal in jeder Woche und zieht das Reich Gottes in diesem Heim runter auf die Erde. Dieser Impuls hat dazu geführt, dass im Land Brandenburg in vielen Heimen jetzt gebetet wird. Und zwar so viel, dass ich darüber keine Übersicht mehr habe. Piquet aber fand das so schwer, das als Einzelner zu praktizieren. Also ging er nicht zur Heimleitung. Aber sein Gebet riss nicht ab. Ganz heimlich gestand er Gott seine Not. Schick mir doch noch einen Bruder aus Eisenhüttenstadt, betete er. Zu zweit ist es einfacher. Schon nach wenigen Tagen passierte Folgendes. Der Kenianer, mit dem er zu beten begonnen hatte, wurde, obwohl er ganz so anders hin verlegt werden sollte, in sein Nebenzimmer gesetzt. So waren die beiden wieder zusammen und nun begannen sie gemeinsam, den Gebetsmotor in diesem Heim anzuwerfen. Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Ich hatte den Flüchtlingen versprochen, dass durch Gebet alles viel besser werden würde. Denn nun passierte erst einmal genau das Gegenteil. Es gab jede Menge Probleme der Leute untereinander und vor allem mit den Muslimen. Hauptstreitpunkt war die Küche, in der sie alle miteinander auskommen mussten. Piquet hörte den Herrn reden. Wochenlang, monatelang tat er das, was andere nicht taten, räumte nachts die Küche auf und machte sie sauber. Langsam wurde es besser und der Schalom Gottes begann zu wirken. Ich forderte die Christen auf, sich nicht entmutigen zu lassen, sondern ihre Feinde zu lieben und ihnen zu helfen. Sie taten das mit einem großen Enthusiasmus. Und dadurch sind die Vorurteile der Muslime einfach weggeliebt worden. Ich habe dort wunderbare Heilungen erlebt und viele Bekehrungen, aber das größte Wunder von allen ist doch, wenn Feinde zu Brüdern werden. Das haben die Christen in diesem Heim fertiggebracht. Sie wurden verachtet, beschimpft, ausgenutzt. Sie haben weitergeliebt. Eines Tages komme ich zur Bibelstunde, da sitzen 40 Muslime und wollen etwas hören über Isa, den Sohn Gottes, und über den christlichen Glauben. Und sie sind so offen. Und wenig später, vielleicht eine Woche später, erlebe ich, wie in einem christlichen Gebetstreffen in Berlin ein Mann sagt: Ich heiße Sada, ich komme aus Pakistan, ich bin ein Muslim, ich bin aufgewachsen in dieser Kultur, aber ich muss euch sagen, ich liebe Jesus. Er ist nur der Erste, viele sind gefolgt. Ich sage ihnen immer nur: Vergesst alles, was ihr früher über Christen und christlichen Glauben gelernt habt. Lernt und vergleicht. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und sie wird euch frei machen. Ihr wisst schon einiges von Gott, aber jetzt werdet ihr noch viel mehr über ihn erfahren. Er wird euch in Deutschland ganz nahe kommen. Warum sollte ich Angst vor der islamistischen Bedrohung haben? Wahre Liebe treibt die Furcht aus. In diesen Lagern ist es so einfach, Menschen für den christlichen Glauben zu gewinnen, und zwar durch Liebe. Ich lasse mich auf keinerlei theologische Schlagabtausche ein. Diese Menschen haben alles verloren, sie sind sowieso auf der Suche und sie finden ganz allein heraus, was ihnen fehlt. Dann fangen sie plötzlich an, ein Neues Testament zu lesen. Und oft verstehen sie es sogar besser als wir, denn es spricht von ihrer morgenländischen Welt. Doch zurück zu Piquet und dem kleinen Heim in der Nähe von Berlin. Das Heim liegt in einem 250-Seelendorf und da haben wir schon das nächste Problem an der Angel. Dort wohnen die Leute seit geschätzten 1000 Jahren. Hier noch länger, ne? Und die Dörfler haben das so an sich, dass sie auch die nächsten 1000 Jahre ohne Flüchtlinge leben wollen. Und sie lehnen sie schon deshalb ab, weil man sie nicht gefragt, sondern ihnen diese Menschen einfach aufgezwungen hat. Das sind keine so günstigen Voraussetzungen für ein gutes Zusammenleben. Und das tobt sich dann eben aus im Bus, in dem Flüchtlinge und Schulkinder zusammenkommen. Die Ablehnung vor Ort ist überall spürbar. Aber wir haben auch den Geist der Besonnenheit. Wenn wir im Gebet darüber nachsinnen, was Gott will und wie er etwas haben will, dann beginnen wir auch, ihn zu hören. Eines Tages sagt der Herr: Nehmt Eimer und Besen und fegt die Dorfstraße. Und sogleich fegen einige von diesen Asylanten die Dorfstraße. Die Leute trauen ihren Augen nicht. Sie rufen beim Bürgermeister an. Der weiß von nichts. Die handeln ohne Anweisung. Die haben nicht mal einen 1-Euro-Job. Die machen das einfach so. Und nach einer Woche machen die das wieder. Da gehen die ersten neugierigen Dörfler auch schon mal an ihren Gartenzaun und es gibt kurze Gespräche. Am dritten Mittwoch werden die Saubermacher schon zu Kaffee und Kuchen in die Häuser eingeladen. Und die aus dem Dorf nehmen jetzt auch zum ersten Mal eine Einladung ins Heim an. Mit anderen Worten, der Bann ist gebrochen. Und als ich einige Tage später ins Heim komme, da bringt gerade ein Mann 2 große Eimer mit Tafeläpfeln aus seinem Garten zu den Asylbewerbern und ich bekomme keinen ab. Wichtig ist, dass wir in dieser Arbeit Jesus folgen und Jesus hat ganz viele Menschen geheilt. Ich besuche also das Heim und zeige den Christen, wie man für Kranke betet. Und der Herr erhört unsere Gebete oft im Handumdrehen. Das bleibt natürlich nicht verborgen, sondern ist in 3 Minuten herum, so war es zu Jesu Zeiten auch schon. Und so steht plötzlich eine muslimische Familie mit 28 Personen auf dem Flur. Der Schwiegermama gehe es schlecht, ob ich auch für die beten würde. Natürlich tue ich das. Sie hat Migräne, ich bete, sie fühlt sich sofort besser, lacht, strahlt und kocht Kaffee. Der schmeckt irgendwie bei Muslimen besser. Also bleiben wir. Und nun kommen sie alle an, mit Hepatitis C, mit jahrelang offenen Wunden, Schmerzen und Gebrechen. In Deutschland steht ihnen nur eine Erste-Hilfe-Behandlung zu. Umso mehr sind sie in Gottes Heilungsplan. Und wenn ich das Heim besuche, weiß ich oft nicht mehr, ob die, die mich da so freundlich grüßen, Christen sind oder nicht. Kinder Gottes sind sie eh. Da kommt ein Mann in das Zimmer. Als er uns Christen sieht, wird er sehr ärgerlich, will, dass wir gehen. Freundlich frage ich ihn: Sag mal, Bruder, was würde passieren, wenn ich als deutscher Pastor in dein Land einreisen und um Asyl bitten würde? Er zögert, will nicht antworten, aber seine Hand macht schon so. Ich sage nichts und ich spüre, wie seine Ohren rot werden. Und nun stört er auch nicht mehr. Ich frage nach in der Familie und will etwas wissen über die Menschen, die noch dort geblieben sind. Sie beginnen zu erzählen, ein Neffe ist spurlos verschwunden, wahrscheinlich hat ihn die Geheimpolizei abgeholt. Jetzt fangen alle an zu weinen. Ich frage, ob ich Gott bitten soll, einen Engel zu schicken, der ihnen Nachricht bringt. Muslime kennen Gabriel, den Erzengel, und sie wissen schon, dass er der Chef des himmlischen Geheimdienstes ist. Aber sie wundern sich, kann man denn so beten? Aber sie wollen auch Bescheid haben, sie sind neugierig. Also darf ich beten. Und ich bete, dass sie innerhalb von 48 Stunden gute Nachrichten erhalten. Bisher hat mich der Herr mit diesem Risiko nie allein gelassen. 2 Tage später werde ich also angerufen. Sie haben gute Nachricht bekommen und sie lernen schnell, weil sie spüren den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Und sie sind so dankbar. Am Ende werden in dieser Endzeit nur noch 2 Religionen übrig bleiben, die seit ihrem Beginn global gedacht und gehandelt haben. Das ist unser christlicher Glaube und der Islam. Und gegen einen erweckten Islam wird nur ein christlicher Glaube helfen, der erweckt ist. Aber da, wo wir den haben, den Geist der Kraft und den Geist der Liebe, da schmelzen Hass und Feindschaft einfach weg. Das ist das, was ich erlebe. Und ihr habt das Privileg, das zu hören, weil es wird in keinem Fernsehsender rüberkommen. Und mit Besonnenheit kann man gegen alle Schwierigkeiten ankommen. Geht diese Welt gerade verloren? Nein, sie steht nur vor ungeheuren Veränderungen. Direkt neben uns, in den Heimen und Wohnungen, gibt es Menschen, die viel leichter fürs Evangelium gewonnen werden können als unsere eigenen Landsleute. Zurück zu dem Heim und zu Piquet. Inzwischen organisieren diese Heimleute Evangelisation für die Deutschen. Die erste sollte im Heim stattfinden und wurde abgelehnt. Zur Streitschlichtung wurde ich ins Heim berufen. Die Heimleitung will keinen Ärger. Ich mahne zur Besonnenheit und dann mache ich einen Vorschlag. Statt Evangelisation werden wir ein Seminar über Integration abhalten. Und dort können die Christen dann auch erzählen, wie ihnen ihr Glaube bei der Integration hilft. Dieser Vorschlag wird angenommen. Jetzt wird die Heimleitung gefragt, nicht von mir, sondern von den Flüchtlingen, ob sie denn auch die VIPs aus der Umgebung einladen dürfen. Die Heimleitung rechnet nicht wirklich damit, dass irgendwelche Politiker kommen werden. Aber der Gebetsmotor ist an. So erscheinen 3 Landräte und 8 Bürgermeister. Und schließlich erscheint mit viel Blaulicht der Justizminister des Landes Brandenburg. Damit bin ich beim Begriff Transformation. Piquet hat das nicht mitbekommen, dass das der Minister ist, aber er sieht sofort, das ist ein Mann mit Einfluss. So setzt er sich neben ihn und erzählt ihm von seinem Problem. Wie soll Integration gelingen, wenn die Flüchtlinge nicht mal ein Sparkassenkonto eröffnen können? Der Justizminister versteht. Inzwischen hat die Bundesregierung vor einem Vierteljahr beschlossen, dass jeder Flüchtling in der Bundesrepublik das Recht auf ein Konto hat. Versteht mal, das kleine Heim ist dabei, die große Bundesrepublik zu transformieren. Dabei dürfen wir nie vergessen, dass wir auch einen Feind haben und dass der die Pläne Gottes überhaupt nicht mag und versucht, uns immer wieder in die Suppe zu spucken. Piquet ist nämlich zum Beispiel kein Flüchtling mehr. Nur 2 Tage, nachdem ich ihm gesagt hatte, dass der Herr ihn in Deutschland noch mächtig gebrauchen würde, bekam er seinen offiziellen Ablehnungsbescheid. Bis zum Monatsende sollte er ausreisen. Ihr Lieben, das ist unser christliches Leben, dass wir hin und her gerissen werden zwischen dem, was wir an Verheißung kriegen und dem, was die Bürokratie dann liefert. Da hatte er nun eben dieses Problem zwischen den Verheißungen seines Trainers und diesem amtlichen Schriftstück. Aber es dauerte gar nicht lange und ihm wurde vom italienischen Staatspräsidenten persönlich sein Ausweis als italienischer EU-Bürger überreicht. Die Story kann ich euch aus Zeitgründen nicht erzählen, aber die ist unglaublich spannend. 48 Stunden in Abschiebehaft hatte Piquet Zeit, sich darüber zu wundern, wie Gott Wunder tut, weil die deutschen Behörden konnten nicht verstehen, wie man aus einer abgewiesenen Raupe als Schmetterling zurückkommen kann und mussten erst mal 2 Tage in Italien nachfragen, ob das alles mit rechten Dingen zugeht. Wir haben aber einen Gott, der Gebete erhört und der das Unwahrscheinliche in Existenz bringt. Und Piquet fühlt sich auch weiter für die Menschen verantwortlich, die im Erstaufnahmelager ankommen. Jetzt predigt er dort, wo ihn das Evangelium zum ersten Mal getroffen hat. Und ich muss sagen, er macht das besser als ich. Nun noch etwas zum Geist der Besonnenheit. Dieser Geist weiß, wenn wir abgeben und teilen, wenn wir Liebe üben und Gerechtigkeit einfordern, dann werden die Flüchtlinge uns auch lieben. Ich habe nach der Wende im Osten brennende Asylbewerberheime gesehen. Und das werden nicht die letzten gewesen sein. Aber ich habe auch den Herrn gehört. Und als es brannte, hatte ich die Schwangeren und die Frauen mit kleinen Kindern bereits in meinem Pfarrhaus evakuiert. Ich habe erlebt, dass ich als Pfarrer eine Bürgerwehr organisieren musste, weil die Polizei zu schwach und auch zu rassistisch war, um Verfolgung von den Flüchtlingen abzuwehren. Und als ich mich so eingesetzt hatte, wurde ich selbst verfolgt. Ich habe in der Zeit, ich war damals 36, einen Herzinfarkt erlitten, einfach aus Todesangst. Und das, ihr Lieben, ist auch das, was auf uns zukommt, zumindest zukommen kann. Das ist ja das, was wir jetzt im Fernsehen sehen und womit wir uns auch beschäftigen müssen. Nur das, was ich euch erzähle, das hört ihr dort wahrscheinlich jedenfalls nicht. Denn ich habe auch das andere erlebt, tägliche Bewahrung, Leben in der Besonnenheit. Ich bin geheilt worden von diesem Infarkt in einem Gottesdienst wie diesem und zwar in 5 Sekunden. Wir werden durch diese revolutionären Zeiten nicht kommen, ohne einen Preis zu bezahlen. Wir werden abgeben müssen. Wir werden Farbe bekennen müssen. Auf diesem Wege zu mehr Gerechtigkeit werden wir sehr herausgefordert werden. Da werden wir ganz schnell erwachsen und kommen heraus aus unseren kirchlichen Kindergärten mit ihren Spielprogrammen und all den Versuchen, die Böcke zu amüsieren. Da haben wir manchmal mehr Feinde als Freunde. Und bald wird ein Riss durch alle Konfessionen und Gemeindebünde gehen. Bald wird er durch jede einzelne Gemeinde gehen, durch jede Familie und jede Ehe. Und dann stehen wir vor der Gretchenfrage: Wie hältst du es mit den neuen Bürgern? Keine Gemeinde wird mehr vorbeikommen an meinem Aufruf an jeden Bürger, eine persönliche Patenschaft mit einem Flüchtling einzugehen. Mann mit Mann, Frau mit Frau, Familie mit Familie. Dass man sich ab und zu trifft, vielleicht einmal die Woche, sich austauscht, Behördenpost in verständliche Worte übersetzt, zusammen wegfährt, einkauft und so weiter. Das ist für den Einzelnen nicht zu viel. Und es entlastet den Staat, der allein das Problem nicht lösen kann. Am Schluss möchte ich euch von einer Berliner Gemeinde erzählen, die mir sehr am Herzen liegt. Eine Allianzgemeinde. Sie war am Aussterben. Der Pastor konnte schon nicht mehr bezahlt werden. Die Gemeinde sollte ihre Kirche verkaufen. Im Mai vorigen Jahres kam ein Iraner. Er verstand kein Wort, aber er spürte Liebe und Geborgenheit. In der Zwischenzeit hat der Pastor 200 Iraner getauft. Nach eingehendem Taufunterricht. Und die Kirche ist voll. Und jede Woche wird getauft, dem Teufel entsagt, dem Islam abgeschworen. Nach 4 Stunden Gottesdienst bist du eingeladen, ein echt persisches Mahl einzunehmen. Wegen meiner weißen Haare werde ich an einen der wenigen Tische gebeten. Die anderen müssen auf der Erde sitzen, kriegen dann so einen Plastikteller und eine Gabel mit 2 Zinken und genau das ist Erweckung. Eine alte Dame sitzt mir gegenüber. Ich beschließe, ihr etwas auf den Zahn zu fühlen, nachdem ich gemerkt habe, dass sie zum Urstamm dieser Gemeinde gehört. Ich frage sie also: Im letzten Jahr hat es ja nun viele Veränderungen gegeben. Ist das nicht ein bisschen viel für Sie? Da schaut sie mich halb böse, halb belustigt an. Ach, wat, sagt sie, und ihre Augen blitzen. Jetzt ist doch wieder Leben in der Bude. Ich kann nur sagen, dass jede Gemeinde, die sich auf dieses Feld begibt, einfach gesegnet wird. Begibst du dich in diese Arbeit, so hast du den Rückenwind des Heiligen Geistes. Du kannst die Flügel des Geistes, der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit aufspannen und dich immer höher tragen lassen. Wir können uns natürlich auch vom Geist der Furcht bestimmen lassen. Keine Flüchtlinge mehr, es reicht. Wir können uns aber auch vom Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit bestimmen lassen. Im Evangelium lesen wir von der Speisung der 5000. Da steht, wie Jesus seine Jünger total überforderte, indem er zu ihnen sagte: Gebt ihr ihnen zu essen. Sie gaben das, was sie hatten, eine sehr überschaubare Anzahl an Broten und Fischen. Jesus dankte, ließ sie austeilen, was sie hatten, und siehe, es reicht für alle. Wir schaffen das nicht, aber der Herr durch uns. Wir können aufwachen und einem erweckten Islam, einen erweckten christlichen Glauben entgegenstellen. Und der wird für viele attraktiv und anziehend sein. Ja, er ist es schon. Lassen wir alle Verzagtheit hinter uns und breiten wir die Flügel unseres Glaubens aus. Wenn wir fliegen, dann werden Kraft, Liebe und Besonnenheit eine unwiderstehliche Mischung eingehen. Es ist jetzt Zeit zum Beten und Tun des Gerechten. Es wird dann reichen für alle. Wir brauchen uns nur auf das besinnen, was geschrieben steht. Lasst uns dem Ruf Jesu folgen und der Herr wird alles, was noch fehlt, dazugeben. Amen.